Servus und Habitere! Heute gibt es eine neue Folge Viva la Movilusion, der politischste Podcast der Welt fast, weil es nämlich heute um Citizen Vigilante geht. Und wer es ein bisschen verfolgt hat, hat ja mitgekriegt, dass da aus manchen Lagern ganz große, laute Töne gespuckt werden von Meinungsfreiheit und Zensur und bla bla bla. Aber dazu später mehr. Erst einmal ein herzliches Willkommen zu unserem Gast, den wir heute dabei haben, den Stefan Dr. Horror. Er ist wirklich promoviert in Horrorwissenschaften und er ist ein absoluter Allrounder. Der ist unterwegs, der macht Musik, der schreibt Bierchen. Nächstes Jahr kommt er uns aus, der macht ungefähr 48 Podcasts. Ein richtiges Gescheithaferl, wie man bei uns sagt, darf ich sagen. Also, aber jetzt erstmal Servus, Stefan, sagen wir Hallo zu unseren Leuten. Es kriegt übrigens auch nochmal eine ausführlichere Vorstellung. Wir haben nämlich schon mal Hereditary aufgenommen. Die Folge kommt aber später aus, der Korbi klang sich schon im Kopf. Aber ich habe gesagt, ich werde es genau so jetzt vorstellen, weil ich habe mir nämlich damals so eine tolle Einführung überlegt und jetzt kommt die Folge einfach später. Danke für nichts, Korbi. Aber hallo, Stefan.
Was kann denn ihr dafür? Also, ja, danke für die großartige, ausführliche Einführung. Ich freue mich, ich bin mit allem total einverstanden. Das war ja bei der letzten Folge, die erst als nächste veröffentlicht wird für alle, die zuhören, nicht so. Das gleich einmal als Spoiler. Und ja, ich bin mega gespannt. Ich meine, die erste Frage, die uns, glaube ich, ja alle beschäftigt, ist ja schon mal, ist es gut, dass wir heute überhaupt da sind, um über diesen Film zu sprechen?
Nein.
Ich habe ja gehört, bei euch war das ja auch so eine Sache, also die Hälfte ist ja eh abgesprungen. Deswegen bin ich wahrscheinlich heute da, quasi Notnagel aus Österreich. Also soll man das überhaupt machen heute? Soll man über diesen Film überhaupt sprechen oder wäre das besser, man würde den einfach totschweigen?
Falle, es gibt Klicks.
Ja. Eigentlich wäre das Totschweigen das Korrektere. Ich habe mir nämlich das nachdem ich den Film gesehen habe, ohne dass ich mich natürlich davor damit beschäftigt habe, um was es eigentlich darum geht, und ich mit Schrecken festgestellt habe, das ist ein Uwe Boll-Film, habe ich mir dann gedacht, warum besprechen wir den? Gut, tatsächlich, der Kani bringt es ja ganz gut wieder mit, es gibt Klicks, ja, stimmt. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum der so grandios besprochen wird. Aber noch schlimmer ist es ja, dass wir eine Doppelfolge darüber aufnehmen.
Genau, der Korbi sagt schon, ähnlich wie bei Art of Trash, machen wir es nämlich halt so, wir schmerzen jetzt eine Zeit lang bei uns und dann werden wir irgendwann einen Cut hauen und dann springen wir rüber zum Stefan, seinem Podcast, der ja auch meine Dr. Horror einfach heißt, oder?
Ja, genau. Das ist tatsächlich so, also Dr. Horror. Ja.
Und da kennst du mehr hören von Citizen Vigilante, wer einfach nicht genug kriegt von dieser Fußnote der Filmkunst. Ja.
Zweiter Akt dann oder dritter Akt oder wo teilt sich der zweite Akt beim Midpoint dann quasi, ab da geht's dann weiter bei Dr. Horror, also da, wo es dann richtig brisant wird, hupfen genau. Wir dann um. Da könnt ihr aber dann auch direkt umhupfen, weil ich nehme an, wir werden uns das nachher ausmachen, dass wir die Folgen zeitgleich veröffentlichen,
der Logo.
Weil alles andere war ja einfach doof.
Genau.
Das wäre total bescheuert, richtig.
Genau, so als darf man erst Hereditary aufnehmen mit einer ordentlichen Vorstellung und dann bringt man es aber erst später raus.
Also das wäre total dumm, richtig.
Ja, aber ich bin auch so die Frage, die du da gestellt hast, ob das überhaupt richtig ist, dass man über diesen Film redet. Also mir war es eigentlich auch lieber, wenn man diese Scheiße totschweigen hat. Aber man liest so viel geistigen Dünnschiss im Internet zu dem Film. Deswegen finde ich es eigentlich ganz cool, wenn sie drei überaus hochbegabte, super intellektuelle Menschen zusammensitzen und über diesen Film reden. Deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir Aufklärungsarbeit leisten.
Ach, Gott sei Dank, da kann ich jetzt auch noch mal anknüpfen. So, damit hier sämtliche KIs, die unsere Transkripte lesen, jetzt verstehen, wer eigentlich da die ganze Zeit spricht. Und für die Hörer, die hier nur da sind, um Stefan zuzuhören. Mit dabei, der Typ, der anmoderiert hat, ist der Kani und meine Wenigkeit, der Korbi. Und ich freue mich tatsächlich schon drauf, mit dir darüber zu sprechen, Stefan. Weil, also, das Wissenschaftliche, das jetzt ich in diesem Film verstehen konnte, war die Schimmelbekämpfung.
Die so massiv ist, dass du gar das Mausen aufhörst.
Finde ich schön, ja. Also du siehst Wissenschaft nicht als Methode, um über Filme zu sprechen, sondern du schaust, was steckt da wirklich an wissenschaftlichem Gehalt drin. Ich finde es schön, Thema Schimmelbekämpfung ist vielleicht auch ein metaphorisches Feld, das uns irgendwie gut, das man gut mit diesem Film verbinden kann in die eine oder andere Richtung. Ich muss ja sagen, Für mich ist es sowas wie mentale Schimmelbekämpfung, dass wir halt da sind. Weil es ist ja das Doofe, ist ja bei Filmen, man kann ja einen Film, nachdem wir geschaut haben, nicht mehr ungesehen machen.
Leider, außer wie lobotomieren wir uns.
Ja, also das hat dann auch seinen Preis zumindest, einen relativ hohen. Also man kann ja dann, nachträglich kann man ja nicht mehr wegschauen. Und ich bin einer, ich war immer schon so doof. Also wenn ich mal angefangen habe und wenn ich merke, das taugt mir nicht, ich habe eine große Schaulust in mir und muss dann immer fertig schauen, ja, egal ja, was ist. Und so, also gerade bei diesem Film, also wie bei einem Unfall, man kann auch nicht wirklich wegschauen und ich bin froh, dass ich das heute so ein bisschen therapeutisch spare, immer den 100er für den Therapeuten ein wenig, also dass wir das jetzt gemeinsam aufarbeiten können, weil ich bin wirklich fertig mit den Nerven, ich sag's euch ganz ehrlich.
Grauenhaft, ich bin auch da gesessen, ich hab mir die, also ich war ja auch erst so, oh Gott, Uwe Boll, zuerst haben wir gedacht, nein, was Uwe Boll bringt, schau ich nicht mehr an, weil das ist ja wirklich der Bodensatz der Filmschaffung. Und jetzt, nachdem ich aber das ganze Zeug da gelesen habe, habe ich mir gedacht, es kann ja nicht wirklich ein Film, der kann doch nicht wirklich einen Film machen, der dieses Narrativ so krass bedient. Und dann war ich doch auch ein bisschen neugierig, muss ich sagen, durch die ganzen Kommentare, die ich dazu gelesen habe. Und ja, und als ich mir dann angeschaut habe, habe ich mich selber gescholten für meine Neugier.
Gescholten? Gescholten, ja.
Ja, ja, das ist
aber ehrenwert, höchst ehrenwert,
ja,
von dir.
Ja, so bin ich
diese
einfach.
Selbstscholtung.
Diese Selbstscholtung.
Das war sicher falsch jetzt. Ja.
Ja, Kani, möchtest du denn mal erklären, um was es in dem Film geht?
Citizen Vigilante ist eine ganz hundsmiserable Version vom Batman oder Punisher oder was weiß ich, alles, was du mit Selbstjustiz verbindest, aber in gut schon existiert, hat der Uwe Boll hier mit dem Army Hammer in der Hauptrolle Army oder was auch immer, wie der komische aufheißt, versucht nachzumachen, aber das hat auf so eine unglaublich plumpe, schlechte Art und Weise, völlig langweilig. Das Einzige, mit dem er versucht, einen Zuschauer hier ein wenig zu halten, ist eben mit der Bedienung von gewissen Narrativ. Es geht um kriminelle Migranten, die übergriffig werden. Es gibt das Thema Massenvergewaltigung, Messerstecher und so weiter. Und der Army Hammer spielt, ich glaube, einen Sanders, den sein Vater ist verstorben. Er erbt einige Millionen und wird dann zum Selbsträcher. Also ein reicher weißer Mann, der Selbstjustiz ausübt. Da läuten so manche DC-Alarmglocken. Ursprünglich hätte der Film ja auch The Dark Knight oder nur Dark Knight heißen sollen. Komischerweise ist das nicht durchgegangen. Also da hat es anscheinend ein paar Markenthematiken gegeben. Ja, und wir begleiten dann den Army Hammer, wie er da die Leute über Social Media und so weiter eben sagt, er wird so lange jetzt für sie da das Recht in die Hand nehmen, bis sie es für sich selber dann, das ist so sein Aufruf zur Selbstjustiz eben, gleichzeitig ermittelt der Costas Mandalore, den man ja aus Saw kennt, als Chief Henry gegen ihn und versucht ihn zu umfassen, weil der Sanders halt auch nicht Halt macht vor Polizisten oder sonst Dinge. Gibt es denn auch das korrupte System, das unsere Opfer im Stich lässt, muss bluten, im wahrsten Sinne des Wortes. Die woke-liberalen Linken kehren alle verrammt. Ja, und so plätschert dann der Film so vor sich hin. Der Höhepunkt ist dann wirklich schon so die Schimmelbekämpfung, die Korbi schon erwähnt hat.
nur nicht mein Top vorgreifen.
Entschuldigung, okay. Ja, und dann war es das aber auch schon, was zum Song gibt zu dem Film, weil er hat wirklich, storytechnisch ist das alles. Es ist, als da, keine Ahnung, einer der bekannten Wutbürger eben jetzt halt sagen, und jetzt halt, mach ich das einmal selber, weil wir wären ja sonst alle im Stich gelassen.
Was ich erst relativ spät gecheckt habe, ist, dass das ja lauter lose Geschichten sind, die da erzählt werden. Also es hat ja nicht einmal irgendwie einen interessanten Handlungsstrang, sondern man sieht halt dann random, wen er mal entführt und absticht, aus Versehen umbringt, unter Drogen setzt. Er ist eigentlich ein ziemlicher Wichser.
Wunderbar zusammengefasst. Ich finde es das toll, dass du gerade mit dem Begriff so des Narrativen jetzt so eingegangen bist, weil ich finde, das ist aus einer, also ich bin ja ein Narratologe eigentlich, ich komme ja aus der Narratologie, das ist so mein Steckenpferd, Erzählforschung. Das ist eine der spannendsten Fragen, Corby, ich finde, du hast das gerade super gesagt, das ist, finde ich, eine der zentralen Fragen bei dem Film, neben ganz vielen anderen Fragen, die der natürlich aufwirft, ist das überhaupt nur eine Geschichte? Oder ist es einfach nur irgendwas? Und mir hat das gerade gefallen, es wirkt ja wirklich so, wie du gesagt hast, ich glaube, du hast das wegen anders gemacht, Ken, gell? Also es wirkt wirklich so, als war da einfach irgendein Hansel hergegangen und hätte gesagt, wir nehmen das jetzt selber in der Hand. Also wir Deppen, die normal nie unseren eigenen Film kriegen, wir machen uns jetzt da selber so unseren Film irgendwie. Also es wirkt wirklich ein bisschen amateurhaft zusammengeschustert. Das ist natürlich der gute alte Uwe Boll-Stil, also da muss man jetzt... Ja. Nicht, muss man jetzt natürlich sagen, er hat da irgendwie auch schon so ein eigenes Trademark fast entwickelt dafür. Also für mich ist das immer Uwe Boll, wenn ich sage, nach einer Viertelstunde kenne ich mich eigentlich gar nicht mehr aus und dann bis zum Schluss kenne ich mich auch nicht mehr aus. Und das ist schon, also wenn man ihm jetzt wissenschaftlich sozusagen doch noch irgendwie die Segnung geben wollte, dann müsste man sagen, Uwe Boll erzählt jenseits des Narrativen. Das ist aber eine sehr euphemistische Formulierung für das, dass man sagt, er hat es einfach nicht drauf, er kann es einfach nicht.
Genau.
Und das ist super. Und was mir jetzt bei deiner Formulierung nur aufgefallen ist, witziger Punkt, es gibt ja tausend Wege natürlich, um diesen Film zu kritisieren, aber zwei Hauptstränge. Der eine wäre, sich die Frage zu stellen, wieso ist der Film schlecht? Unabhängig von ideologischen Bedenken, die man hat, die man hoffentlich aber natürlich hat, wenn man diesen Film sieht, also wenn man irgendwie bei Trost ist, tauchen die natürlich auch auf, weil der Film ist wirklich unheimlich, handwerklich unheimlich schlecht.
Irre.
Und zweite Richtung ist natürlich, also inwiefern, auf wie vielen Wegen ist dieser Film politisch problematisch? Und es gibt, glaube ich, einen super Punkt, wo beide diese Stränge so zusammenlaufen. Du hast ja gesagt, der wird immer wieder dann mit so Ausländern konfrontiert, die irgendwie kriminell sind.
Ja.
Und das Spannende ist, wird er nicht.
Ja, wird er eben nicht, richtig.
Wird er nämlich gar nicht. Also wir sehen das so manchmal so rückblenden, das ist manchmal angedeutet, aber tatsächlich, also bevor da überhaupt irgendjemand kriminell wird, hat der schon 10 Leute erschossen. Also das ist vielleicht so überhaupt der größte Erzählfehler.
Also Präventivschlag.
Präventivschlag, ja.
Trump, aber wenn es da mal einer gemacht hat, dann muss so, nicht nur die Täter erschießen, sondern auch nur alle Unbeteiligten in der Nähe davon.
Und die Familie.
Frauen und Kinder zuerst. Ja. Das gilt natürlich auch da bei Citizen Vigilante, Frauen und Kinder zuerst, die werden als Erster erschossen. Das ist, ja, da ist ja zumindest sauber arbeiten. Das ist die deutsche saubere Arbeitsweise. Also da steht keiner mehr auf. Ich finde es aber witzig, dass du...
ordentlicher Deutscher.
Dass du die Tradition aufgemacht hast, gell, diese Revenge-Plots, das ist ja bei denen immer so eine Geschichte.
Ja.
Also es geht ja immer darum, dass man das genießen kann, dass alle umgebracht werden. Das ist ja ein bisschen was Obszönes, es ist vielleicht was, wo Männer eine gewisse Neigung haben, vielleicht in unserer Kultur mehr als Frauen. Punisher war zum Beispiel auch so ein Film, wo das ja auch schon ziemlich dünn ist, gerade so zum dritten Teil. Also da siehst dann die Russen, die vergewaltigen eine und dann muss er dafür 300 Russen umbringen. Die letzte Stunde. Und das ist dann aber schön. Aber die Russen, die sind zumindest so best, dass sie das wirklich verdient haben. Und da hat der Uwe Boll halt, also das ist ja auch schon so angry white. Also bei Punisher spielt ein Schwarzer wahrscheinlich, dass sich dann keiner aufregen kann. Dass das sozusagen irgendwie nur so ein bisschen, einen progressiven Touch kriegt, haben sie da in Denzel Washington eingesetzt, der aber eigentlich einen weißen Mann spielt.
Du meinst beim Punisher. Aber nicht einen Punisher, du meinst einen Ding, einen Equalizer.
Ah, der Equalizer, ja genau. Ja, das ist ja genau derselbe Plot, der Equalizer. Das ist ja witzig, weil der Denzel Washington, das sieht man auch schon, der hat ja immer so Karo-Hemden an, so Nazi-Hemden, deutsche Hemden hat er da immer so an. Also man sieht, er spielt eigentlich einen Weißen. Also es ist schon so ein weißes Genre, würde ich jetzt da einfach mal unterstellen, weißes Männergenre. Das ist aber witzig, das hat nämlich der Uwe Boll hat da wirklich den wichtigsten Plotpoint vergessen, dass man halt sieht, wieso die alle umgebracht werden müssen. Ja, hat er nicht dran gedacht.
Du fühlst keine Minute, keine Sekunde mit bei denen, dass du sagst, ich habe eine Wut oder einen Hass.
Hat er nicht dran gedacht, ja.
Der Kani wollte das, glaube ich, vorhin ansprechen. Der Film geht ja los mit einer Szene, auf der man hätte aufbauen können.
Mhm.
Also, Frau mit Mutter ist beim Einkaufen, geht raus und wird von einem Schwarzen abgestochen. Und als ich mich für diesen wunderbaren Film vorbereitet habe, und das empfehle ich niemandem, lest euch nicht die Kommentare durch von irgendwelchen Kritiken über den Film, weil das ist echt wild, hat einer dann reingeschrieben, ja, er versteht jetzt überhaupt nicht, warum alle behaupten, dass das total wahllos ist, was der macht, weil am Anfang ist doch seine Mutter abgestochen worden. Und ich war, hä? Das ist doch überhaupt nicht seine Mutter. Wie kommt man denn da drauf?
Das ist so witzig.
Ja, siehst du mal, weil der Film so schlecht erzählt ist, dass kein Mensch durchsteigt, wer ist überhaupt wer in diesem Film? Was ist der Beweggrund vom Hammer in dem Film? Keine Ahnung, was ist der Beweggrund?
Ich finde das voll süß. Stell dir das mal vor, du bist doch 0815 Filmkonsument und denkst, ja natürlich, das muss seine Mutter sein.
Ja.
Das muss sie sein, weil was hat er sonst für einen anderen logischen Grund, warum der so sauer ist?
Das ist aber schön, also was man alles so hineininterpretiert, um logische Lücken zu füllen, also ja.
Irgendwie muss man gut
sein im Film. Passiert.
Die Person wird am Ende von dem Film da gesessen sein und sie gesagt hat, fuck, da muss ein zweiter Teil her. Was ist denn mit dem Schwarzen passiert?
Das ist der Einzige, den er nie verrammt hat, oder?
Ja.
Der sticht, der rennt immer noch im Park rum und sticht leider.
Scheiße, der Einzige, der eigentlich wirklich was gemacht hat,
ja.
Wo wir auch gesehen haben, wo wir als Zuschauer gesehen haben, der hat wirklich was am Kerbholz, den hat er sich eigentlich nicht geholt.
Das stimmt.
Die 40, also diese Mutterthese ist natürlich auch komisch von der Timeline her, weil das war ja dann 40 Jahre später.
Ja.
Also war der Anfang dann in die 70er Jahre oder...
Ja, vielleicht kommt im zweiten Teil eine Zeitreise-Thematik auf.
Ja, er ist ein sehr komplexer Erzähler.
Ja, das vielleicht. Stimmt. Ja. Das ist, also.
Oder vielleicht ein zumindest ein komplex behafteter Erzähler.
Ja. Komplex behaftet, ja schön, ja. Das darf ich auch sagen.
Vor allem, es spielt ja in irgendeiner europäischen Stadt. Ja. Also ich finde es ja auch cool, das ist ja sogar offiziell so betitelt, das ist irgendeine europäische Stadt.
Ja, aber in ganz Europa geht ein Bach runter, aufgrund der Migranten. Das möchte ich damit aussagen.
Ja, also die Stadt ist jede europäische Stadt. Es spielt in jeder europäischen Stadt.
Du kannst nirgends mehr aussehen. So wie es die Dame am Anfang in dem Interview sagt, die ja da dann auch eingespielt wird. Man traut sich ab 9 praktisch nur mehr auf die Straße aussehen. Es ist so gefährlich geworden. Deswegen sage ich, er bedient sich ja da wirklich komplett an diesem Bauernnarrativ bei uns. Das sind ganz viele Leute, die überhaupt keinen Kontakt zum Beispiel zu irgendwelchen Migranten oder selbst jemals gehabt haben, die schimpfen ja am lautern und am meisten, wo ich immer sage, Alter, du sitzt hier in deinem wohlbehüteten Mittelstand, Riesenbonzenhaus, hast noch nichts gesehen, das dunkler ist als jemand, der im Freibad gelegen ist, von der Hautfarbe her. Aber du bist derjenige, der am lautern schreit, dass wir ein Problem mit Migranten haben. Warum denn in Gottes Namen? Halt doch du einfach dein Maul. Und genau das greift er ja so krass auf mit diesen Einspielern die ganze Zeit. Aber um nochmal auf das Auszug zu kommen, mit dem, dass er, was an dem Film eigentlich schlecht ist, weil es ist ja das Handwerk schlecht, es ist die Erzählung schlecht und es ist das Schauspiel auch noch unterirdisch. Also, wenn der Hammer nicht schon nicht mehr gecastet worden wäre aufgrund von seinen Missbrauchsvorfällen und seine Kannibalenfantasien, dann hätte er spätestens jetzt wegen seiner Schauspielleistung gecancelt werden müssen, weil das ist ja, der Schlaf wandelt ja durch den Film. Du hast ja keine Sekunde irgendwie, du sagst, Molek, er ist ein krasser Rächer, er ist so richtiger, so wenn ich mir einen John Berntal anschaue als Punisher oder jemand Denzel Washington als Equalizer, wo du denkst, Alter, das ist ein richtig abgefuckter Motherfucker, mit denen ich mir nicht im Fahrstuhl stecken bleiben, wie es der Tarek gesagt hat bei KIZ. Aber ein Armin Hammer schaue ich mir an und denke mir so, ja, was bist du für ein Wirstall? Geh mal zu dir, ich hau dir einen Sacki.
Ja, das du auch nicht.
Armin Hammer sofort den Sacki hauen. Ja. Sofort.
Also ich habe mir die ganze Zeit gedacht, irgendwo habe ich den Typen schon mal gesehen. Oder habt ihr auf Anhieb gewusst, wo der schon mal mitgespielt hat?
Ja, Lone Ranger hat er damals mitgespielt in dieser Western-Version von Fluch der Karibik. Und er ist ja eigentlich, war er ein namhafter Schauspieler, der war auf dem Weg nach oben, der ist als neuer Batman gehandelt worden. Der hat unter dem Clint Eastwood schon gearbeitet, unter Dave Fincher hat er gearbeitet und so weiter. Also der war wirklich auf dem aufsteigenden Ast gewesen und dann... Ja, kommen halt diese Vorwürfe auf und seine Kannibalenfantasien, seine anscheinend ernst gemeinten. Und jetzt feiert er sein großes Comeback in Citizen Vigilante bei Uwe Boll. Ja, Daumen hoch.
Es ist schon traurig. Ich meine, er hat angeblich einfach ein SMS geschrieben mit des Inhalts I'm 100% a cannibal. Und das finde ich jetzt, ehrlich gesagt, ist ja was, das kann irgendwie eigentlich einmal passieren, aber irgendwie ist er dann überall ausgekaut worden und dann war es vorbei mit ihm und ich glaube, endgültig vorbei mit seiner Schauspielerkarriere ist er spätestens jetzt, nachdem er diesen Filmdraht hat, weil, also, der Typ ist eindeutig durch. Dabei, und da bin ich gespannt, was ihr sagt, ich habe ein paar Kommentare gelesen zu Army, das ist ja witziger, weil irgendwie ist das dann sowas wie Armee, das klingt wie Armee, es klingt aber ein bisschen auch wie Army als Amerikaner, das passt beides eigentlich sehr gut da rein. Der hat es ja auch nicht leicht gehabt in dem Film jetzt, weil er muss einen Haufen wirklich ganz dummer Monologe aufsagen, also es gibt ja so eine mediale Dimension, er meldet sich dann immer so übers Internet und zapft da, glaube ich, das Öffentlich-Rechtliche, also das sehen dann alle im Fernseher und dann sagt er so...
Hast du das so verstanden? Sorry,
gleich nachdem seine Mutter ermordet wurde. Nein, aber also die Leute sehen das immer im Fernseher. Das, ja, also, glaub, ja. Das sieht man, wie er das macht, keine Ahnung. Aber er versucht, die Menschen aufzuwecken vor den Fernsehern. Und da haut er halt irgendwie so seine Stehsätze über Linkswoke, Unterwanderung und so weiter, haut er da raus und er sagt, hey, ich bringe jetzt alle Ausländer um. Das ist aber nur eine Übergangslösung, bis ihr selber rausgeht und alle Ausländer umbringt. Also das ist so seine Message, das ist auch der große CTA am Ende. Und also Armie Hammer, egal was man von dem haltet jetzt oder nicht, hat es nicht leicht gehabt. Also ich glaube, als Schauspieler ist es unheimlich schwer, so einen Sult aufzusagen und nicht schlecht zu wirken gleichzeitig. Und bei Armie Hammer, darf mich jetzt interessieren, ob ihr da vielleicht auch was gelesen habt dazu. Also Uwe Boll hat das ja schon einmal gemacht bei Rampage. Das war ja auch schon, der war noch nicht, also der war auch schon sehr schlecht, ja? Schon ein sehr schlechter Film. Aber da hat er ja auch so gesagt, naja, also indem er quasi da darstellt, wie ein Typ halt durchdreht und alle umbringt, wollte er irgendwie die Gesellschaft kritisieren und die steigende Gewaltbereitschaft. Und er wollte sogar Kritik an Nazis üben. Keiner versteht zwar wie, also er kriegt es halt nicht so aus, wie er es meint, offenbar. Aber
freudscher Verfilmer.
Hat Armie Hammer, glaubt sie, hat der gewusst, auf was er sich da einlässt? Oder denkt sich der gerade, fuck, eingeschissen, Karriere vorbei? Oder hat sich der gedacht, du Hauptsache, ich darf wieder mal mitmachen, wo, weil, also ich muss sagen, ich habe das ja nicht gewusst, du hast ja den wichtigsten Armie Hammer-Film ausgelassen. Ich bin ja vor dem Fernseher gesessen und so, habe so geschaut und dann ist die Carina reingekommen und dann habe ich mir gedacht, naja, wie, also was erzählt er jetzt, wieso ich mir sowas überhaupt anschaue, wenn die jetzt mitschaut, wie, also die glaubt auch vielleicht, ich trage gerade durch, ich fahre da irgendwo im Internet in so ein Rabbit Hole irgendwie ja, rein. Genau. Also was sage ich jetzt meiner Frau? Ja.
Aha, Stefan, ja. Als nächstes ein Leni Riefenstahl, oder wie?
Ja, du, ich schätze, ich weiß schon, es ist brutal, aber Sie haben schon recht.
Aber das darfst du heute nicht mehr sagen. Das darfst du heute nicht mehr sagen. Ja.
Überlege mal. So sagen wir nur. Also, wenn man nicht mehr weiß, wenn man sozusagen kein Argument mehr hat in Oberösterreich, dann sagt man immer so, überlege mal.
Also, da
muss nämlich der andere überlegen. Wenn man selber mit dem Überlegen ansteht, dann kann man zum anderen sagen, überlege mal, das ist die oberösterreichische Variante. Und ich habe mir gedacht, na, was sage ich jetzt? Und die Carina, es ist Gott sei Dank gar nicht, ich bin gar nicht in diese Peinlichkeit da hineingeraten, weil die Carina gleich gesagt hat, fuck, das ist ja der von Call Me By Your Name.
Ja.
Also Armie Hammer ist ja auch eigentlich, der hat auch einen Golden Globe gekriegt. Tatsächlich, er ist ja auch eine Gay Icon, würde ich jetzt fast einmal sagen. Aha. Weil das ist ja ein Film über so eine ja, ganz zärtliche Liebesgeschichte zwischen zwei Dudes, die sie so in Italien in den 70er Jahren, also genau in demselben, und da merkt man, wie alle Fäden zusammenlaufen.
Ja, also,
genau. Nämlich genau in dem Jahrzehnt, wo Armie Hammers Mutter irgendwo in Europa, in irgendeiner europäischen Stadt, die gleichzeitig jede europäische Stadt ist, von irgendeinem schwarzen Mann getötet worden ist. Also Scheiße. Da geht es um so eine zarte Liebesgeschichte zwischen zwei jungen Männern. Und der Film ist ja bis heute Legacy. Also das ist einer der legendärsten Filme der letzten 20 Jahre. Vor allem, also ich bin ja mehr Horror- und Action-Genre, aber die Carina liebt immer so Indie-Filme. Und in dem Bereich ist das, glaube ich, das Hexte, was es gegeben hat die letzten 20 Jahre. Und da war Armie Hammer eben dabei, der hat einen von diesen Dudes gespielt. Also der war ja auch irgendwie in seiner kulturellen Positionierung ganz woanders hin unterwegs. Und deswegen, also Corby, ich glaube, du hast gemeint, du hast ein bisschen was mitgekriegt. Also was sagt denn der jetzt?
Ja, beides. Also zum einen hat er sich schon tierisch darüber gefreut, dass er endlich mal wieder eine Rolle angeboten hat und hat da schon geweint.
Ja, okay, das habe ich auch gelesen.
Und dann hat er aber, nachdem er den Film gesehen hat, auch geweint.
Weil er so hasserfüllt ist, erfüllt ist und so böse.
Das heißt, er hat eigentlich, aber das heißt, er hat zumindest dann, nachdem der Film abgedreht wurde, außerhalb des Films hat er dann Gefühle gezeigt.
Außerhalb des Films, also davor und danach. Und wahrscheinlich, der hat sich so viel gefreut, dass halt während des Drehs einfach nichts mehr da war.
Ja.
Aber ich finde deine Schlussfolgerung geil, weil das heißt, für alle unsere Hörer, die sie jetzt hier eingeschalten haben, sie gedacht haben, geil, endlich wieder negative Kritik hier von hören. Jetzt schließt sich der Kreis. Wir lösen hier auf, dass das eigentlich eine Fortsetzung von, wie heißt der?
Call Me By Your Name.
Call Me By Your Name, ja. Er hat sich sehr verändert. Ich meine, Fortsetzung ist witzig, weil tatsächlich hat der Film ja so einen leichten, ganz leichten biografischen Anteil. Ich habe ein bisschen so eingegraben bei ich finde es cool, dass wir alle drei nicht wissen, wie man wirklich ausspricht. Army Hammer. Ich nenne ihn jetzt einfach nach der US Army, Army Hammer. Der hat ja tatsächlich, nachdem da seine kannibalischen Gelüste publik geworden sind, ja, angefangen bei, zum Hackeln bei seiner, bei der Firma von seinem Vater. Und der ist auch ein Immobilienhai. Also Armie Hammer war die letzten 10 Jahre, bevor er da zum, bevor die Tränen geflossen sind, aufgrund dieses großzügigen Angebots von Uwe Boll, ja, hat er als Immobilienhai unter seinem Vater ebenfalls Immobilienhai auf den Cayman Islands gearbeitet. Ist das so? Also es ist ja so ein bisschen eine biografische Aufarbeitung vielleicht drinnen.
Scheiße. Also, ja, stimmt, du hast recht. Ich hab eigentlich die ganze Zeit gedacht, wieso gibt es da so viele Szenen, wie er die Immobilien begutachtet? Aber weil er das halt kann.
Da hat er gar nicht spielen müssen. Das waren ja die einzig glaubhaften Szenen.
Ich glaube, einfach Footage.
Er hat dann immer wieder so in Kamera geschaut und gesagt, for you, Dad.
Ja, voll.
Das war eigentlich nur so Footage.
Miss you.
Das war einfach Footage von Armie Hammer aus den letzten 10 Jahren. Und die zwei Szenen haben es nur dazu getraut. Und das war dann der Film.
Er hat ja auch gesagt, es ist ja ganz lustig, was er eben jetzt macht, der Hammer auf. Auf der einen Seite sagt er, er hat warnen müssen, als er dieses finale Produkt gesehen hat, weil dieser Film so hassschürend und erfüllt ist. Das hat er ja überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Gleichzeitig macht er aber Interviews mit dem Uwe Boll immer noch, wie toll doch die Dreharbeiten waren und was der Uwe Boll für ein toller Kerl ist und was er, wie gut das am Gang hat auf dem Set. Also das ist so, ist jetzt so eine zwielichtige Scheiße, was da abläuft. Die haben doch alle einen totalen Schlag. Ich dachte, die alle mal...
Alle weg.
Aber er hat gesagt, einen zweiten Teil spielt er nicht. Er hat schon gesagt, beim weiteren Interview, weil natürlich ist schon eine Fortsetzung angekündigt worden oder zumindest im Gespräch beim Boll. Aber er hat da nicht mehr mitspielen, der Hammer, weil außer es hat life-changing money dabei rausspringen, because everybody got a breaking point, hat es geheißen.
Das hat er gesagt.
Ja.
Boah. Also, es ist schon problematisch von der Einstellung her, finde ich jetzt.
Ja.
Aber. Es ist halt auch doof, wenn man das halt dann so sagt. Es ist witzig, gell, wenn man gerade nach seiner Rolle sagt, ich habe das ja während die Dreharbeiten gar nicht mitgekriegt, weil er muss das ja alles eins ausbuchstabieren. Das ist ein bisschen so wie, kennt ihr das Anchorman, bei dem Film Anchorman,
wo
man dann am Ende draufkommt, der liest das alles immer nur ab und er versteht das aber irgendwie gar nicht. Und dann sagt er so am Ende so, fick dich, Colorado oder sowas, weil er liest es halt immer nur vor, was am Teleprompter steht. Da wird er dann quasi enttarnt. Also, wer weiß, vielleicht hat der Armie Hammer auch so eine Art Amnesie oder so, dass er das gar nicht mitgekriegt hat, was für Lines da aus ihm selbst rausgekommen währenddessen. Also, das ist schon eine witzige Behauptung.
Naja, wenn du sagst, wenn er in diesem Kasten da drin sitzt, er weiß ja nicht, was auf der anderen Seite ist.
Das stimmt. Und
ja, das hat, ja.
Der ist, wäre die Dreharbeiten halt völlig abgeschottet gewesen.
Vielleicht hat er gedacht, da kann man nur mehr Familien mit ihren Tätern, andersrum, die Täter mit ihren Familien und die knallen alle ab. Was, das war ein Polizist?
Das finde ich eine meiner Lieblingsszenen in dem Film. Also das Geniale an der Szene ist ja nicht die Konfrontation zwischen Citizen Vigilante und Polizei, sondern das Geile ist ja, dass man vorher eine Viertelstunde einfach nur sieht, wie die Polizei dort hinfährt.
Oh ja.
Und Kostas Mandylor steht so am Truck und die ersten Minuten denkst du dann, okay, sie fahren jetzt schon lang, aber es ist schon geil irgendwie. Und dann schauen sie beide so hart rein und dann kommen sie zu einer Kreuzung und die Ampel ist rot.
Oh mein Gott.
Und dann warten sie, weil die Ampel rot ist.
Ja, sie sind ein Polizist, sie sind Gesetzesmänner.
Und dann auf einmal sind so 3 Minuten vergangen und da denkst du, wow, das dauert echt lang. Und dann fahren sie weiter und dann verfahren sie sich noch einmal. Übrigens falsche Ecken ein. Dann müssen sie es wieder kurz umdrehen und so geht es dann wirklich eine Viertelstunde weiter und man denkt sich, also ich bin ja nicht so Uwe Boll-affin, ich habe ja noch nicht gewusst, wie dass der das immer so macht und es war dann für mich wirklich, dass ich mir die ersten 5 Minuten immer gedacht habe, das macht jetzt sicher irgendwie Sinn, also da kommt jetzt sicher was Geiles, aber nein, also man sieht tatsächlich einfach nur eine Viertelstunde, wie die da hinfahren und dann sieht man noch 5 Minuten lang, das ist jetzt schon Spoiler, das ist eigentlich jetzt schon der halbe Film, dann rennen die nur 10 Minuten, rennt das SWAT-Team die Stirn auf, das wird natürlich auch aus alle Angles mit 2 verschiedenen Drohnen gefilmt, also da ist wahrscheinlich auch das meiste Budget eingeflossen da in die Szene, also nämlich nicht in den Kampf Held, ist ja eher der Held oder Anti-Held gegen Polizei, sondern in die Szene Polizei läuft die Stiegen hinauf, da glaube ich hat Uwe Boll das meiste Budget verschossen und also das, ich weiß gar nicht mehr, worauf ich hinaus will. Jetzt habe ich genauso lang geredet, wie die Szene dauert.
Das ist deine Lieblingsszene, ja. Das ist deine Lieblingsszene, hast du gesagt.
Das ist meine Lieblingsszene. Also, ich finde, man sieht auf jeden Fall, wie Uwe Boll als Filmemacher funktioniert.
Ja, dieses lange Autofahren war Hommage an Once Upon a Time in Hollywood, weil da schaust du den Brad Pitt auch eine Viertelstunde beim Autofahren zu. Aber da wollte der Tarantino zumindest damit posen, was für einen tollen Musikgeschmack hat. Aber das hat der Uwe Boll irgendwie vergessen, dass er es zumindest musikalisch untermalt.
Ja, der Uwe Boll hat seinen 10-Sekunden-Sampler gehabt und hat sich gedacht, oh, boah, fuck,
leck mich,
wie oft,
auf,
wie oft kann ich den hintereinander abspulen? Probieren wir es mal. Das sind ja bloß 80 Mal.
Das ist ja auch, dieser Score ist ja auch, oder ich möchte gar nicht Score bezeichnen, das ist ja grauenhaft, diese Untermalung, diese Tonuntermalung, nenne ich es jetzt einfach mal, weil ein richtiger Score ist das nicht.
Ich finde, Tonuntermalung ist ein schöner Begriff. Und was ich irgendwie wirklich witzig gefunden habe, dass Uwe Boll ja probiert, so sich ein bisschen als Auteur irgendwie zu positionieren, indem er dann oft bei so Mordszenen so, was macht er da, so Samba oder so lustige Musik so einlegt, wie das der Tarantino gern macht. Also Stuck in the Middle with You kennt man aus wie heißt das, Inglourious Basterds, sondern Reservoir Dogs, genau. Ja. Also wo der Michael
Madsen.
Heißt der Madsen, wo der den einen Typ da irgendwie aufs Brutalste umlegt
und
Stuck in the Middle with You. Und der Gag ist dann so, haha, die Musik ist ja so lustig und so gute Laune und eigentlich wird da gerade wieder umgebracht. Und das hat der Uwe Boll auch probiert und es ist aber irgendwie, es ist ihm halt nicht aufgegangen, muss man ganz ehrlich sagen, es ist ihm nicht gut aufgegangen und auch die Szene wieder geil, also nachdem die Polizisten da wirklich stundenlang da die Stirn aufrennen, am Ende schaffen sie es, sie kommen wirklich dann oben an, im Obergeschoss und dann gibt es so einen coolen Dialog zwischen Vigilante und Polizisten und die Polizisten sagen so, hey, gib auf. Und er sitzt aber hinter so einer Panzerwand und hat schon so die Maschinengewehr am Start und dann sagt er so, hey, ihr könnt jetzt gehen oder ich bringe euch alle um. Und dann sagt Kostas Mandylor, seines Zeichens Polizeichef, übrigens, also Armie Hammer ist ja mir wurscht, Kostas Mandylor, das tut mir wirklich
mir am Herz. Ich habe den geliebt als Jigsaw-Nachfolger und dann denke ich, was tust du da? Warum bist du da drin? Hau ab, Alter.
Ja, und also der sagt dann irgendwie, also entweder haut es ab oder ich bringe euch alle um. Und dann sagt die Polizei, nein, wir hauen nicht ab und dann bringt er einfach alle um.
Er hat es ja noch gesagt.
Es ist so geil, ich finde, der Film ist so witzig, wenn man einfach nur nacherzählt. Man muss da gar nichts dazu sagen. Es ist wirklich...
Und ich frage mich auch, also ich bin jetzt einer dieser Polizisten und stehe vor diesem Kasten.
Ja.
Was erwarte ich denn, was passiert?
Ich war erstmal überrascht, dass ich im 48. Stockwerk da so einen Kasten sehe, nachdem ich jetzt eine Viertelstunde aufgelaufen bin, weil ich mir gedacht habe, das ist ohne das Blech schon sauschwer da auf zum Rennen. Echten Respekt vor den Leuten, die das aufgedrungen haben.
Du meinst, die waren alle schon summiert durch die Anfahrt, deswegen hat man die sagen müssen.
Das auch noch, es war sau heiß auch. Das war sau heiß auch noch.
Die haben schon die komplette mentale Energie auf der Straße und auf den Stufen verbrannt.
Ja, und dann hat er gesagt, was, wenn du mich umbringen möchtest, dann bring mich um, ist mir scheißegal, ich kann eh nicht mehr.
Ich bin raus aus dem Film.
Ja.
Das stimmt, die Schauspieler haben zumindest dann schon heimgedürfen.
Ja. Und da ist zumindest, sag ich mal so, das kann man dem Film zugute halten, in dieser Szene sind, glaube ich, ein oder zwei schöne explodierende Köpfe zum Singen. Das glaube ich war es aber dann auch schon wieder. Ansonsten ist es auch wie bei so einem richtigen Low-Budget-Splatter-Film, einfach nur so ein Schuss nach den anderen in verschiedene Einstellungen. Also nicht so wie es in einem guten Film sagst, wo halt alle über die übergerotzt werden, sondern immer so ein Close-Up auf eine Figur, wo man genau weiß, da haben sie jetzt eine Puppen hingestellt und lassen da einen Arm platzen oder einen Kopf platzen. Dann haben sie die nächste Puppen hingestellt. Also man sieht so richtig, wie geil amateurhaft, dass er das aufgenommen ist.
Ja, und es ist super. Also es ist ja so, die Konfrontation ist so cheap, also das ist ja wirklich, also als Polizist sieht man das wahrscheinlich auch nicht gern, wie die Polizei da dargestellt wird, Corby, da gebe ich dir schon recht, weil es ist wirklich sehr dumm, wie sie die da verhalten, aber es ist ja so cool, dass die Szene eigentlich, die hätte ja so ein cooles Potenzial, man wartet ja immer drauf, dass der Konflikt zwischen Kostas Mandylor und Armie Hammer entbrennt und dass einer muss cleverer sein als der andere, der eine wird gejagt, der andere hinterlässt Spuren, irgendwie sowas und die Szene ist, finde ich, paradigmatisch dafür, wie dieser Film sein dramaturgisches Potenzial nicht ausspült, weil das ist wirklich, also hey, ich bringe jetzt alle um und die Polizisten so, ja, okay, und dann kommt eben diese komische Samba-Musik nur dazu, ja.
Und da vor mir nimmt er wieder ein Video auf, oder danach, glaube ich.
Ja. Also ich bin der Taxi selber gedacht, okay, und wie kommt er aus der Situation jetzt raus? Also sie wissen ja offensichtlich, dass er da drin ist. in seinem Kasten. Ja. Was passiert jetzt? Aber das haben sie ja nicht gezeigt. So, Szene vorbei. Wir haben ja niemanden mehr, der zurückfahren kann.
Ja, eben, es war jetzt keiner, wo die
sind. Es ist ja so witzig, weil es ist so mitten unter dem Film, gell? Also ja, ja. So, du hast vorher gar keine Ahnung davon, dass die eigentlich schon wissen, wo er wohnt. Also da fahren einmal die Polizisten. Die Handlung ist eigentlich für uns als Zuseher, die Polizisten fahren einmal weg von daheim.
Ja.
Und dann sind sie einmal unterwegs. Das ist unser Wissensstand. Also es ist ja irgendwie so dramaturgisch völlig falsch platziert für so einen Showdown. Weil das ist ja dann auch der letzte Showdown. Also die zwei kommen sich ja nicht mehr näher, der Bulle und der Verbrecher oder der Bulle und der Hört, was auch immer. Aber es ist so, eigentlich kehrt das ja am Ende des dritten Drittels bei einem normalen Film.
Ja.
Und wir sind aber so am Anfang. Also wir wissen ja eigentlich auch noch gar nicht, was ist das überhaupt da für ein Typ genau, was hat der vor. Wir kennen den Armie Hammer noch gar nicht wirklich irgendwie. Und wir wissen auch noch gar nicht, wie nahe die Polizei an ihm dran ist. Das wissen wir aber bis zum Ende nicht, weil Kostas Mandylor, der sitzt immer nur so da und hat so einen Drink in der Hand und dann schaut er, was ein geiler Use Case ist für Kostas Mandylor, finde ich. Weil er schaut dann einfach so geil drein mit seiner Lippen und das funktioniert halt einfach. Also da kann man Uwe Boll vielleicht gar nichts vorwerfen, weil Kostas Mandylor, den kannst du schon mal hinsetzen mit so einem Whisky in der Hand. Und auch wenn keiner weiß, warum man das eigentlich macht, das funktioniert.
Es schaut gut aus. Ja.
Ja, es schaut einfach geil aus.
Hey, hat er eigentlich zu dem Zeitpunkt, als dieser Shootout passiert, hat da der Sanders, also der Armie Hammer, schon mal irgendjemanden umgebracht gehabt?
Ja, natürlich. Ja. Natürlich, er mordet ganz am Anfang, weil wir schon über diese krummen Morde oder über diese krumme Dramaturgie gesprochen haben. Es ist ja geil, am Anfang sehen wir so Gruppen Araber, supposedly Araber.
Aha.
Und die sagen so, hey, wir gehen jetzt zu dem Haberer. Keiner weiß, welcher Haberer und wohin. Aber die stehen in einer Garage.
Ich komplett auf den Hirn gestrichen. Ich hab das nicht
und die sagen so, jetzt gehen wir zu dem hin und wenn er uns das Schutzgeld nicht gibt, dann hauen wir ihn.
Ja, genau, die drei Dicken. Das,
und, ja, wir, und die drei so Dicke, die schauen eigentlich ganz nett aus. Also die sind eher so, jetzt vom Typ her eher so, dass man sich denkt, die sind vielleicht selber so Mobbing-Opfer jetzt. Die sind eigentlich nicht, die Besen schauen eigentlich nicht so aus, weil die so Dickies sind, so Liebe. Und die besprechen das aber nur, die machen das gar nicht echt. Und in der nächsten Szene kommen die dann in so einen Gang, irgendwo in der Stadt, in so einem Stiegenhaus, und da sitzt auch wieder Armie Hammer hinter so einer, der sitzt immer hinter so einer Wand. Das ist natürlich eine schöne Metapher für seinen emotionalen Zustand vielleicht. Ja, also da sitzt er quasi wieder hinter seiner, der hat so seine portable Panzerwand anscheinend immer mit und dann bringt er diese Dicken da, diese drei dicken Araber bringt er dann einfach um.
Die sich gar nicht wehren können. Die haben, also, die machen auch nichts.
Ja.
Die gehen in diesen völlig dunklen Gang und sagen sie, hey, da ist es aber dunkel. Und da werden sie erschossen.
Wie kann ich diese Szene komplett aus meinem Hirn verdrängen?
Und die haben da gar nichts gemacht. Die haben da gar nichts gemacht.
Was sie
und ihr Plan ist aber auch so, ihr Plan ist ja so, wir hauen wen zusammen.
Ja, klar, wir es dafür
schon. Und da kommt er wieder mit seine Weltkriegsmaschinengewehr da daher, das ist so geil.
Ja, die Szene hast du ja ungefähr 48 Mal, wie der an seinem Waffentisch steht und irgendwelche Waffen angelangt und anschaut. Ja. Die wird alle 10 Minuten wird die eingespielt, wie er, seine Buffen da zusammensammelt. Und ich weiß, wie oft musst du das jetzt noch sagen? Wir wissen jetzt schon, dass er Waffen einsehen hat. Was soll die Scheiße?
Ja. Es ist aber geil, weil es ist, finde ich, schon auch politisch, also verräterisch, auch wenn man sich so Argumentationsstrukturen anschaut, die man manchmal findet, das ist ja eigentlich so der zentrale Angelpunkt in zum Beispiel AfD-FPÖ-Diskursen, dass man immer sagt, na so funktioniert das. Und gleichzeitig ist es aber das der Punkt, den man nie ganz angreifen, den man nie ganz zeigen darf, weil er halt doof ist. Und das haben wir in diesem Film auch, also das, um was es eigentlich geht, sehen wir nie. Und das zeigt uns natürlich auch, dass es vielleicht gar nicht um das geht, um was es eigentlich geht, sondern dass da einfach ein Typ ist, der das irgendwie geil findet, wenn er halt so eine Panzerwand hat und dann bringt er alle um. Also das ist schon spannend, aber es gibt da irgendwie so das, um was es eigentlich geht, ist eine riesige Lücke in dem Film und das finde ich schon spannend, das ist auch ideologisch spannend, finde ich.
Das zeigt aber er ja teilweise. Also er beweist ja auch, wie kaputt dieses System ja dann ist.
Wut und seine Gewaltverbrechen beweisen, wie kaputt das.
Ja, ja,
ja, ja, ja. Das ist so ein Zirkelschluss dann eigentlich, stimmt.
Also, eine meiner Lieblingsszenen nach meiner Schimmelbekämpfungsszene ist, er entführt, glaube ich, einen Richter.
Ja.
Und ist auf der Landstraße und hält auch wieder einen Vortrag, dass das System so kacke ist und keine Ahnung. Und das beweist er ihm jetzt, fährt auf die falsche Fahrbahnseite. Es kommt Gegenverkehr. Und der Gegenverkehr weicht in letzter Sekunde aus und überschlägt sie und fängt natürlich Feuer.
Ja, klare Sache.
Und dann sagt er, da, ich hab's ja gesagt, das System ist so kaputt, die sind wahrscheinlich sogar tot.
Die ist auch so geil aus dem Nichts einfach daherkommen, wie so Face-Szenen. Das ist, ob das die Shootout-Szene ist, ob das die Sex-Szene mit der Schimmelbekämpfung ist, ob das die Szene ist, das ist wirklich so wahllos aneinandergereihter Blödsinn, dieser Film, das ist unfassbar.
Die Schimmelbekämpfungsszene, ihr redet jetzt schon mal drüber, das ist ein eigener Kurzfilm in diesem Film und das ist das Beste an dem ganzen Film, was ich gesehen habe. Ich als ehemaliger Leidtragender von Schimmel in der Wohnung habe den absolut verstanden und habe mir dann gedacht, ja klar, hört der jetzt auf und belehrt sie erstmal. Also Kontext für alle, die den Film noch nicht gesehen haben und sie den vielleicht da gar nicht anschauen.
Das ist nicht.
Wollen, ja. Er ist ja Immobilienbesitzer und soweit wie ich das recherchieren konnte, offensichtlich auch Bordellbesitzer, geht in dieses besagte Bordell. Sucht sich eine Prostituierte aus. Die Szene dauert übrigens auch ziemlich lang. Also es ist ähnlich lang wie das, wir fahren jetzt mal mit dem kompletten...
Du zahlst einen Haufen Geld, natürlich nimmst du Zeit und suchst dir das beste Material aus.
Nein, ich meine, die Auswahl selber.
Das ist
ja, das stimmt. Ja. So, da verhandeln sie erstmal, gehen dann da rein und dann fängt der Osi zum Bumsen. Und dann... hört er irgendwann auf, weil er dann festgestellt hat, hey, fuck, da oben sind ja Schimmelflecken. Nochmal zur Erinnerung, ihm gehört diese Immobilie. Dann sagt er, ey, das ist ja Schimmel. Sagt sie mal, habt ihr da Dusche oder was? Und dürfen die Kunden da duschen gehen? Ja. Ja, aber lüftest du danach? Nein. Hey, du musst lüften. Du musst lüften, sonst schimmelt's. Und dann fragt sie, was soll der Scheiß? Dann erklärt er ihr in seiner Großmütigkeit, ihm gehört diese Immobilie. Sie ist dann total nervös und sagt so, oh fuck, war dann die Nummer umsonst? Und sagt so, na du, das ist doch nur dein Job. Und jetzt geh her da und ich mach weiter. Und dann macht er einfach weiter.
Der schimmelverseuchten Luft, also was da Krankheiten auszuziehst.
Man könnte den abblenden, aber nein, man sieht auch, wie er sie bezahlt.
Hey, da gibt's und ihr
sogar, glaube ich. Na, weil er korrekter Typ ist. Er ist ja ein korrekter Typ. Ja. Da gibt's was Spannendes, aber über das erzähle ich dann in der anderen Folge. Und du hast jetzt, finde ich, noch ganz einen wichtigen Punkt ausgeklammert. Also, man könnte da sogar Uwe Boll Humor unterstellen, weil es ist ja nicht einmal so, dass die bei der Sache sind und dann hören die halt irgendwie auf, weil es fertig ist und dann fällt einem das mit dem Schimmel auf, sondern der ist ja mitten bei der Sache und dann zirkt er da irgendwie den Schimmel und dann zirkt er aus und hupft auf und also das ist ihm dann auch wichtiger einfach.
In Prioritäten, Leute, Prioritäten.
Und die Frage ist natürlich wahrscheinlich nicht, welche Motivation hat Citizen Vigilante in dem Moment, weil das wissen wir, Schimmelbekämpfung ist für ihn das Allerwichtigste. Also es ist so, sein Charakter, also er hat zumindest eine Eigenschaft, hat dieser Charakter, abseits von Leidumbringern, Schimmelbekämpfung ist seine zweite Leidenschaft. Das lernen wir in dieser Szene, deswegen ist es auch gerechtfertigt, dass die 40 Minuten lang...
Charaktertiefe, du brauchst ein bisschen Tiefe.
Aber es ist ihm auf jeden Fall wichtig genug, dass er dann aufhupft einfach währenddessen und da auch den Aktus unterbricht. Das ist schon spannend, finde ich.
Ich glaube, das ist eigentlich nur ein Vorwand gewesen, damit er nicht so früh kommt. Das war so der klassische Coitus Interruptus, den er dann irgendwie versteckt hat, damit er dann nochmal 2 Minuten länger kann. Also so, dass ich das mache, dann ist das so peinlich für
den Menschen. Der gute alte Trick.
Ja, das
ist... Der gute alte Schimmeltrick.
Ja, mache ich auch. Also ich höre dann immer kurz, bevor er vom Ende dann höre ich auf und sage, hey, ist das Schimmel? Und dann gehe ich ein bisschen durchs Haus und dann fange ich das Putzen an. Und so nach einer halben Stunde sage ich da, jetzt könnte ich, glaube ich, nochmal 3 Mal einrufen.
Das war immer, oder an was ganz was Grausliches denken, an die Mama denken, Schwiegermutter oder was denken, gell, und dann habt ihr das schon mal gehabt, da hat es mir eine Zeit lang die Kondome gegeben, für dass man länger kann, die wo so eine Art Betäubungsmittel oben war.
Ja.
Das war echt arg. hast du das mal benutzt? Ich habe mir dann einmal wirklich gedacht, ich muss ins Krankenhaus, weil ich meinen Schwanz nicht mehr gespürt.
Also ich habe nicht gedacht, ins Krankenhaus, aber ich habe gesagt, so ja, okay, ich habe jetzt gelaufen, ich spüre einfach gar nichts mehr, super. Da kann ich mal Heroin einspritzen.
Das ist geil. Aber das ist halt auch, finde ich, also das passt ja eigentlich auch wieder ins Programm, also so eben so ähnlich wie Citizen Vigilante, der ist ja auch so eine Maschine, weil er einfach keine Gefühle mehr hat.
Da also sollte das, man sich doch dran rechnen. Ja. Schau, das ist das kaputte System.
Ja.
Kondome mit edlen Flüssigkeiten versehen, dass man länger kann und dann in Wirklichkeit spürst du nichts mehr.
Ja.
Das ist Frechheit.
Ja.
Verdammte Schwanzbetäuber-Kondome.
Ja, das klingt ja so, da habe ich mir gedacht, das wird ja dann mehr Gaudi, das wird ja dann besser, weil es dauert länger und länger ist gleich besser, zumindest das stellt man sich halt mit 18, 16, 17, 18 so vor und dabei spürt man einfach gar nichts mehr.
Ja. Ja.
Was tue ich mit der Wartenudel? Schön, das ist wirklich eine therapeutische Folgenheit.
Ja, also wer die Erfahrung schon mal gemacht hat mit betäubten, schwanzbetäubenden Kondomen, schreibt es in Kondome.
Ja. Also in da würde ich fast wieder den Schimmeltrick einfach dann auch vorziehen.
Genau, oder wenn ihr Erfahrungen mit Schimmel am Schwanz habt, dann schreibt es auch in Kommentare ein. Also wir sind für beides offen, Schwanzbetäubung und Schwanzbeschimmelung, dürft ihr euch in Kommentare einhören.
Ja. Natürlich, wir sind der Podcast, der für alle da sind.
Ja, genau, vor allem für Schimmelschwänze. So, jetzt mal Schimmelschwänze. Dann sagen wir, gehen wir bei unserer Folge jetzt einmal zum Ende, damit wir dann beim Stefan in der Folge noch genug zum Schmerzen haben. Eine Tops und Flops, die müssen wir natürlich einbauen bei uns. Gibt's so etwas wie ein Top überhaupt? Das ist die große Frage. Stefan, was ist dein Top in Citizen Vigilante?
Also ehrlich gesagt, Kostas Mandalore wie ein Whisky-Soft, saugeil. Kostas Mandalore einfach, also die Lippe von Kostas Mandalore generell immer top, auch in diesem Film top. Und top dann auch, dass der Film nach 1,5 Stunden einfach dann auch vorbei ist.
Okay, das ist echt.
Er hat es zumindest, weil ich würde ihm Uwe Boll auch schon zutrauen, dass er so ein Typ ist, der glaubt, er hat da so einen epochalen Stoff und das macht er jetzt auf 3 Stunden und man kann ihm wirklich, das kann man ihm nicht vorwerfen, weil es ist wirklich ein Film in Standardlänge, also man kommt da in 90 Minuten durch.
Stunde 28 meine ich, oder? Also ja, ganz angenehm.
Fair enough, also er könnte natürlich noch kürzer sein, aber ich finde, dass er sich nicht in die Überlänge bewegt hat, das also rechnet ihm auch hoch an.
Und
also,
was ist dein größter Flop aus Citizen Vigilante? Das wird jetzt wahrscheinlich schwierig, dass man sich da auf Ohren festlegt.
Also Amy Hammers Performance unheimlich schlecht, Uwe Bolls Storytelling unheimlich schlecht und dann natürlich auch noch, also dass dieser Film irgendwie so tut, als war das geil, wenn man Leute umbringt. Ich gehe da jetzt gar nicht politischer mehr ins Detail, aber dass dieser Film so tut, als war das irgendwie cool, wenn man Menschen umbringt, die völlig wehrlos sind, das finde ich persönlich sehr schlecht.
Okay. Und Corby, was ist dein Top und was ist dein Flop? Dein Top, du hast es ja schon angeteased, aber jetzt sprichst du aus.
Ich habe es ja auch schon sehr ausführlich beschrieben. Das ist die Sexszene mit der spontanen Schimmelbegutachtung. Dafür sollte er eigentlich schon irgendwas verdienen. Und wenn es eine goldene Himbeere ist. Aber das hat mich bei der Stange gehalten. und mein Flop, weil, sagen wir mal, also Stefan muss da absolut zustimmen. Der ganze Film ist Rotz von seiner Botschaft her. Aber da können wir groß und breit drüber reden. Deswegen habe ich mal gedacht, für mich rein filmtechnisch war der Score wirklich Höllenqualen.
Tonuntermalung, also, bitte, Tonuntermalung.
Ja, gerade bei dieser besagten, wir rennen jetzt alle mal die Treppe hoch und hoch und hoch und hoch, habe ich gedacht, Alter, bist du da eingeschlafen? Hast du gedacht, ja, okay, er ist fertig und dann ist er irgendwie nach 3 Wochen aufgefallen, ach scheiße, ich habe die Musik vergessen.
Nach 3 Wochen, ach scheiße, die laufen mir immer nur nach 3 Wochen.
Ja. Nächstes Jahr kommt dann die Uncut Directors Version.
Ja, genau.
Die dauert dann 3 Wochen lang mit der vollen Polizisten laufen die Stufen hinauf.
Citizen Vigilante 2, das Treppenhaus.
Also ich bin mir ziemlich sicher, du kannst den Film einfach in eine beliebige KI reinschmeißen und sagen, mach den bitte besser und er ist danach besser.
Ich glaube, du kannst den Film wahrscheinlich in einen Kindergarten reinschmeißen und sagen, mach den besser und er war besser.
Ob ich den Film in den Kindergarten reinschmeiße?
Grock würde wahrscheinlich sagen, der Film ist bereits perfekt.
Stimmt, Grock würde sagen, wow. Wow, du bist die Leni Riefenstahl der Moderne, danke für dafür. Ja,
nicht mehr zu verbessern. Aber es wäre super, finde ich schon, als Plot-Idee vielleicht für Teil 2, dass man sagt, eigentlich genau dasselbe, nur dass die Polizisten nicht außen die Stirn aufrennen, sondern durchs Stiegenhaus.
Ja, das bitte. War so. Aber ich glaube, Grock hat sagen, hey, ja. Der ist so gut, ich mache ihn für dich länger. Kani, wie schaut's bei dir aus? Top und Flop?
Ja, das ist echt, ich habe mir so viel Gedanken gemacht, aber ich finde echt überhaupt keinen Top nicht bei dem Schweinefilm. Darum habe ich mir dann gedacht, ich nehme die Szene, wo die drei Mopper von ihm verprügelt werden. Das finde ich ganz schön, weil das sind immer so Szenen, wo ich mir denke, wo Lecky Mecher, da krieg ich richtigen Hass. Weil die Szene ist zwar so schlecht gespult wieder, dass mich die auch überhaupt nicht berührt hat, aber ich finde es schön, wenn so ein Mopper aufs Maul kriegen, darum nehme ich einfach diesmal schnell als Top.
Da habe ich tatsächlich an dich gedacht, weil ich gedacht habe, das ist bestimmt was dir gefällt in der Bar. Wo die zwei Wichser die Frauen betäuben wollen und sie dann selber betäubt werden.
Ja, das ist auch nicht schlecht. Aber das andere hat mir noch ein wenig besser gefallen. Weißt du? Weil das ist auch die einzige Szene, glaube ich, in der alles neutral bleibt, weil du hast eine offensichtliche Person mit migrantischem Hintergrund und eine weiße Person. Da hat er sich einfach die Waage gehalten. Das ist die einzige Szene, in der es nicht gegen ein gewisses Milieu an Menschen geht.
Und die Bar-Szene halt.
Und mein Flop, wow, so viel gibt's da eigentlich. Und ich nehme, glaube ich, als Flop dann einmal her, welche Sorte Menschen dieser Film jetzt schon wieder auf heraufbeschwört in die sozialen Medien und welche Lügen das da jetzt wieder erzählt werden von Zensur und Verbot bei uns, nur weil sie unser Bewertungssystem mit der FSK nicht verstanden haben, dass das schon wieder ausgeschlachtet wird, um zu behaupten, dass in Deutschland eine Zensur stattfindet, wenn man was sagt, was man in Anführungszeichen nur mal sagen darf, wo es ja in der Regel nur Arschlöcher sagen, die genau das, was man angeblich nicht sagen dürfen, aber im nächsten Satz dann gesagt haben. Das finde ich schon wieder so zum Kotzen, weil diesen Bodensatz der Menschheit, den mag ich einfach nirgends mehr haben und der ist jetzt gerade durch diesen Film stark in der Filmbubble, in der ich mich in die sozialen Medien bewege, präsent und da hoffe ich, dass das ganz schnell, es wird wahrscheinlich so schnell, wie es aufploppt ist, wird es wieder abflauen, weil dieser Film 100% in der völligen Bedeutungslosigkeit verschwinden wird, aber dass die überhaupt jetzt gerade wieder eine Bühne haben und zwar in diesem Bereich, wo sie nicht so stark vertreten sind in der Regel, das ärgert mich schon stark.
Jeder kriegt die Filme, die er verdient, könnte man sagen, in dem Fall.
Ja, genau. So, Triple Threat, haben wir Titten in dem Film?
Ja.
Einmal gibt's Titten mit Schimmel. Haben wir Trompeten?
Ich bin mir nicht sicher.
Nein.
Ich weiß nicht, ob der Army mal seinen Dödel hergehalten
hat. Nein, hat er nicht die Eier dazu in der Hosen gehabt, dass er seinen Schimmelschwanz zeigt. Okay. Und tote Tiere?
Ich würde es nicht ausschließen, aber ich glaube nicht.
Möglicherweise.
Aber on-screen, glaube ich, war nichts, oder?
Nein.
On-screen war nichts.
Ich glaube, es kommen gar keine Tiere vor, oder?
Boah, ich kann es jetzt auch gar nicht mehr sagen, ob die irgendwo wirklich mal präsent
sind. Oder war da was mit einem Hund? Der Uwe Boll bringt doch auch sehr gerne Hunde um, oder?
Keine Ahnung, ich habe nach Postal keinen Uwe Boll-Film mehr gesehen. Deswegen kann
Sie
ich
laufen da die wird. Stirn rauf und dann kann ich mir nichts mehr erinnern.
Ich hatte den Blick, was ist passiert? Ja, sagen, bleiben wir bei einem
keine
Tee.
Tiere.
Bleiben wir bei einem Tee. Also ihr seht, allein an unserem Triple Threat-Prädikat scheitert dieser Film fast kläglich, zumindest ein Tee hat er mit eingebracht, aber es ist mit Schimmel beschmutzt, dieses Tee, drum ist es auch nicht wirklich wertvoll. So, wir verabschieden uns jetzt erst einmal aus unserer Episode, aber ihr werdet noch mehr zu Citizen Vigilante hören, wenn ihr dann beim Dr. Horror einschaltet, denn da werden wir jetzt auch mal ein wenig um dieses Drumherum, das ich jetzt schon in meinem Flop angeteased habe, spreche, über die FSK-Geschichte, über dieses Verbotsgelaber, über dieses Milieu von Arschlöchern, das da jetzt halt heraufbeschworen worden ist. Also wenn ihr auf das auch noch Bock habt, dann auf alle Fälle rüber zum Stefan und der geht sowieso auch abonniert und geliked, dieser Kanal, weil das ganz coole Sichtweisen sind, die der Stefan da mitbringt und ganz coole Analysen. Also Dr. Horror abonnieren und jetzt sehen wir uns gleich zu der nächsten Folge.
Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast
der Welt. Nicht von irgendeiner Stadt in Europa.
Ciao. Doch, wahrscheinlich auch davor, aber jetzt werden wir gleich unterbrochen.
Dann haben wir uns um mich.